Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei. Schönen guten Tag zu Bildung in Thüringen. Heute die erste Sendung im November. Mein Name ist Michael Kummer und mit mir wird heute moderieren Nadine Hübner. Hallo Nadine.
Hallo, liebes Publikum.
Und wir haben heute wieder einmal einen Schwerpunkt, in dem wir eine Bildungseinrichtung vorstellen. Das wird diesmal sein das Gymnasium Nummer 10. Und dazu haben wir uns einen Studiogast eingeladen. Das ist der Schulleiter dieses Gymnasiums mit diesem sonderbaren Titel Nummer 10. Hat noch keinen eigenen Namen, aber das werden wir vielleicht klären, wieso, weshalb, warum. Und zwar ist der Schulleiter Andreas Leube bei uns heute zu Gast. Hallo Herr Leube.
Schönen guten Tag.
Genau, das wird für uns der Fahrplan. Wir werden uns mit beschäftigen, was ist das eigentlich für eine Schule, welches Konzept hat die, welches besondere Konzept, weil deswegen ist Herr Leube heute im Studio. Ihn richtig löchern dazu, was ist, läuft da gut, was läuft schlecht, wie setzt sich das Kollegium zusammen, da gibt es ein neues Schulgebäude demnächst, was hat das eigentlich damit auf sich? Solche Fragen werden wir Herrn Leube stellen, Nadine und ich, und danach anschließend wie immer in unserer Sendung ein, zwei aktuell bildungspolitische Themen des Landes Thüringen. Und einsteigen wollen wir mit einer ganz einfachen Frage, Herr Leube. Sie selber, wenn Sie denn Schulleiter sind, haben natürlich auch eine steile Bildungskarriere hinter sich. Also mindestens sind Sie Lehrer geworden und dann Schulleiter und davor Abitur und Studium. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wo kommen Sie her und wie war so Ihr Bildungsweg?
Ja, also ob die Karriere steil war, das müssen andere beurteilen. Ich selber stamme aus Kahla. Bin dort aufgewachsen, dort zum Gymnasium gegangen. Heute heißt das Gymnasium Leuchtenburg-Gymnasium. Während meiner Schulzeit wollte ich eigentlich immer Anwalt werden, zumindest bis zur 5. oder 6. Klasse, weil damals gab es so eine Serie im Fernsehen, die hieß Matlock, der hatte immer so tolle Anzüge an und ich fand das so super und wollte halt auch Anwalt werden. Als ich dann in die Pubertät kam, war das nicht mehr so das Richtige für mich und da ich mich sehr für Computer interessierte, schon immer, habe ich dann überlegt, naja, machst du irgendwas im Bereich Medien. Was genau das sein sollte, wusste ich nicht. Ja, also war immer sehr diffus. Ich wusste auch nicht, was ich studieren soll und so weiter und so fort. Und bei mir hat sich, ich habe die Entscheidung getroffen, Lehrer zu werden an meinem Abiturabend. Ja, ich habe auf meine Zeit zurückgeblickt an der Schule und habe darüber nachgedacht, was mir die Schulzeit persönlich gebracht hat. Und das war eine ganze Menge. Ich habe meine Lehrer bewundert, vor allen Dingen mein Geschichtslehrer, der Herr Bocker, war immer so mein Vorbild. Der stand zwar total auf Frontalunterricht, hat die ganze Zeit nur erzählt und nichts anderes gemacht, aber ich klebte ihm förmlich an den Lippen. Aha. Mein Vater selber auch lange Jahre Schulleiter gewesen, bis er dann später in die Politik gegangen ist nach der Wende. Ja, und dann kam der Entschluss, Mensch, eigentlich musste Lehrer werden. Du kannst irgendwie gut reden und du möchtest der Gesellschaft auch irgendwas zurückgeben, was du von ihr bekommen hast. Mhm. Also so idealistisch habe ich wirklich damals gedacht. Und dann habe ich studiert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, habe mich also für das Fach Geschichte entschieden und dann brauchte ich natürlich noch ein zweites Fach. Das war dann die Politikwissenschaft, für die ich mich entschieden habe, also das Fach Sozialkunde. Und während des Studiums habe ich dann die Politikwissenschaft so als mein Steckenpferd kennengelernt. Ja, dann habe ich noch überlegt, ja, ob ich noch im Bereich der Politikdidaktik promovieren soll. Wollte ich dann nicht mehr machen, weil es mir dann an der Universität doch nicht so gut gefallen hat. Ich wollte einfach praktisch arbeiten und habe mich natürlich für ein Referendariat beworben in Thüringen. Und vor gut 10 Jahren waren die Stellen einfach noch nicht da. Und vor allen Dingen als Geschichts-Sozialkundelehrer, da gibt's so viele davon, die braucht kein Mensch. Und damit habe ich im Endeffekt auch keine Stelle in Thüringen gefunden und habe aber den sauren Apfel gebissen und habe meine Heimat verlassen, um mein Referendariat in Sachsen anzutreten. In Sachsen an der tschechischen Grenze, in der Nähe von Marienberg, in dem kleinen Städtchen Olbernhau. Mhm. Und war da quasi 2 Jahre zum Referendariat. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich muss wieder zurück nach Thüringen. Ich will in meiner Heimat weiterleben. Und das habe ich dann getan. Habe mich natürlich weiterhin beworben für den Staatsdienst. Das hat nicht geklappt. Nichtsdestotrotz bin ich nicht in die Arbeitslosigkeit gewandert, sondern habe an einer Privatschule angefangen. Dort mit einer,
mal kurz dazwischen gefragt, ja, wann sind wir ungefähr?
Wir sind im Jahre 2010 jetzt, nachdem ich mein Referendariat abgeschlossen habe. Habe dann an der Privatschule eine Stelle gefunden, nur eine halbe Stelle als Lehrer. Ich wurde 2010 noch nicht voll gebraucht, aber mein damaliger Chef wollte mich schon voll beschäftigen, um mich auch an der Schule zu halten, und kam dann auf die Idee, Mensch, Herr Leube, Sie könnten doch Schulleitungen mit übernehmen, das heißt also Unterrichtsplanung machen und so weiter und so fort. Und weil ich, denke ich, ein guter Problemlöser bin, habe ich gesagt, das probiere ich aus, das mache ich. Und so ging eigentlich mein Start ins Schulleben gleich mit Schulleitungstätigkeit los. Ja, und dort habe ich 5 Jahre lang gearbeitet an dieser Privatschule, bis ich dann von dem Projekt Gymnasium 10 gehört habe. Da gab es eine interne Ausschreibung, und über eine Freundin, die bereits im Schuldienst war, bekam ich Wind von dieser internen Ausschreibung und habe mich darauf beworben, wo ich da keine Chance eigentlich gehabt hätte. Und da wurde ich eingeladen durch den Herrn Leipold, also unseren Schulamtsleiter in Mittelthüringen, um Pläne für das neue Gymnasium halt zu schmieden, wie das aussehen könnte. Und da haben engagierte Kollegen und ich da am Nachmittag, sage ich mal, ihre Zeit verbracht, ihre Freizeit, um die ersten Konzepte dazu entwickeln. Ja, und ich wusste auch nicht, was dabei rauskommt. Also ob ich da in den Staatsdienst deswegen wechseln kann oder nicht, wusste ich nicht. Ich habe mich dann beworben und dann habe ich eine Stelle bekommen. Ja.
Sie haben nochmal zur Verständnis, Sie haben sozusagen mitgearbeitet am Konzept.
Genau.
Ohne schon eine Stellenzusage zu
Richtig.
Haben.
Richtig. Also das war noch nicht klar, ob da überhaupt irgendwas passiert. Und während dieser Konzeptarbeit wurde auch nachgefragt, ob es irgendjemanden gibt, der sich zutrauen könnte, das Konzeptteam in irgendeiner Weise zu leiten und da ein bisschen die Führung zu übernehmen. Und wie ich schon gesagt hatte, verstehe ich mich als Problemlöser. Ich kann gut Probleme analysieren und angehen. Deswegen habe ich signalisiert, dass ich das übernehmen könnte. Ja, und das hat dann wohl, ist wohl auf offene Ohren gestoßen. Und dann hat man im Schulamt entschieden, ja, der Leube, der kann das doch mal machen. Der kann zumindest für das erste halbe Jahr, wo die Schule noch nicht existierte, das war im Februar 2015, also vor dem Schuljahr 15/16, habe ich an 2 Gymnasien gearbeitet, einmal in Kölle da und an Albert-Schweitzer-Gymnasium, und nebenbei habe ich den Schulbetrieb des Gymnasiums 10 vorbereitet. Mhm. Also Aufnahmegespräche, Formalia, Bücherbestellungen, alles was dazugehört. Genau.
Sie haben erwähnt, dass am Abend Ihrer Abi-Feier der Entschluss gefasst wurde, in Richtung Lehrer zu gehen und dann übers Referendariat das reinwachsen ins Schulsystem. Und haben auch gesagt, Sie verstehen sich zumindest ab jetzt als Problemlöser. Hat sich denn Ihr Bild von Schule so über die Jahre, Abiturient, Referendariat und jetzt im Schuldienst, verändert? Vielleicht in die Richtung gehend, ich mache den Job, weil ich was verändern will und muss.
Ja, also Schule steht heute vor vielfältigen Herausforderungen, wie ich finde, anderen Herausforderungen, als es noch zu meiner Zeit der Fall war. Die zunehmende Digitalisierung, die Schwemme an Einflüssen, die auf die Jugendlichen und Kinder eintrifft, es ist ganz schwierig für die zu filtern. Und wir als Schule oder Schule an sich muss sich fragen, was wollen wir denn eigentlich mit den Kindern heutzutage erreichen? Ja, zu meiner Zeit zählte Allgemeinbildung, war noch ein sehr hohes Gut. Man musste viel wissen, man musste viel lernen. Ja, die Frage stellt sich aber, brauche ich das heute noch, wenn ich alles googeln kann? Ja, also man erwartet von den Kindern heute ganz andere Kompetenzen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir die Antwort noch gar nicht so richtig gefunden, was die Kinder eigentlich brauchen. Wir befinden uns ja permanent jetzt gerade in einem großen Wandlungsprozess. Also was die Schule anbelangt, der demografische Wandel ist ein großes Problem und so weiter und so fort. Schule muss sich halt immer wieder verändern und anpassen. Ja, und deswegen hat sich mein Bild schon verändert. Die Schüler sind auch anders als vor. Zu meiner Zeit.
Hm. Wobei, ja, Sie jetzt ein gutes Stichwort geliefert haben, mit den Kompetenzen statt Wissen. Oder zumindest teilweise ersetzt das reinen Wissenerwerb, weil hinter diesem Kompetenzmodell, sage ich jetzt mal, steckt ja dahinter, dass man Schüler, wenn sie die Schule verlassen, befähigen möchte, entweder mit 16 Jahren oder mit 18, 19, soweit es geht, eben in dieser Gesellschaft auf verschiedenen Gebieten sozusagen aktiv teilnehmen zu können. Das ist ja sozusagen, glaube ich, meinem Verständnis nach der Minimalkonsens dieses Kompetenzmodells. Genau. Und das hat sich ja nicht verändert gegenüber früher, oder doch?
Also ich denke schon, dass die Kompetenzen heute eine viel größere Rolle spielen. Ja, weil auch der reine Wissenserwerb, wie gesagt, heute austauschbar ist. Also vor 10, 15 Jahren war das halt anders, ja. Mhm. Und heute muss ich halt viel mehr den Schüler befähigen, mit diesen ganzen Einflüssen umzugehen, ja. Wenn man wie ich als Digital Native in diese ganze Geschichte da sozusagen hineinwächst, ja, dann lernt man ja da automatisch mit umzugehen. Was ist das Internet? Ja, es ist ja sukzessive über die Jahre mehr geworden. Ja, heute ist es nicht mehr wegzudenken, ja, aber es war ja nicht so, dass es Schnipp gemacht hat und dann gab es das Internet auf einmal, sondern es war ein Entwicklungsprozess und wir sind da alle reingewachsen und die Jugendlichen, für die ist aber, oder für die Kinder, ist das ja alles sofort verfügbar, zu jedem Moment. Alle haben sie ihr Handy, alle wissen das zu bedienen, aber wissen nicht, wie es funktioniert, ja, was da drin steckt, wie die Dateisysteme aufgebaut sind und so weiter und so fort. Und deswegen muss man darauf heute, finde ich, reagieren. Es ist eine andere Sache. Zum Zweiten ist auch die Interessenlage bei den Kindern heute eine ganz andere als damals. Ja, ich bin da schon ein bisschen erschrocken, dass viele Kinder nicht mehr so interessiert sind an der Natur, an Fragen, wie irgendetwas funktioniert. Viele Kinder sind, und auch viele Eltern, nur noch Konsumenten. Ja, also sie konsumieren das, was sie im Fernsehen sehen, das, was sie im Radio hören, und hinterfragen das aber nicht. Und darauf muss man reagieren. Und das kann man nur, wenn man noch stärker in Richtung Kompetenzen geht. Und deswegen ist ja auch unser Ansatz an der Schule, dass wir das soziale Lernen in den Vordergrund rücken, ja, und sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Schulgemeinschaft schaffen, wo alle versuchen, miteinander gut klarzukommen, wo wir versuchen, Verständnis für alle Probleme zu haben und uns gegenseitig versuchen zu helfen. Mhm. Und das ist viel, viel wichtiger als vielleicht einige Bildungsinhalte, vor allen Dingen, wenn man die Gesellschaft wieder ein bisschen näher zusammenrücken möchte und dieses Rohe und Kalte, was heute in der Welt sozusagen vorherrscht, ein bisschen reduzieren möchte. Mhm. Dann muss man im Kleinen anfangen in der Schule, wie ich finde.
Was genau dann das Gymnasium 10 in diesen Bereichen macht, also wie konkret soziales Lernen, also der Umgang mit Digitalisierung, der Umgang mit Gesellschaft bei Ihnen gelebt wird, darüber unterhalten wir uns weiter dann nach der ersten Musik. Wir spielen Divine Lady. Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute am 2. November hier im Studio haben wir den Herrn Leuber, Schulleiter am Gymnasium 10 hier in Erfurt. Im Gespräch haben schon seine eigene Bildungsbiografie ein wenig abgetastet, spannende Sachen dazu gehört, kam also eine Vorstellung von dem Menschen hinter diesem Posten, der also dieses Gymnasium 10 leitet, in dieser Funktion Schulleiter. Herr Leuber, was ist denn aber nun das Besondere am Gymnasium 10? Es gibt jede Menge Gymnasien in Erfurt und Umgebung. Was macht das Gymnasium 10 zu einem besonderen Gymnasium?
Also auf die Frage möchte ich natürlich erstmal so antworten, dass das Besondere unsere Schüler sind. Ja, weil es unsere Schüler sind. Das Besondere sind auch die Kollegen bei uns, weil es unsere Kollegen sind und auch die Schule selber, weil es ist unsere Schule. Als Eltern, da klebt man ja am meisten an seinen eigenen Kindern. Und diese Schule, das ist unser Kind. Das ist das Kind unserer Schüler und unserer Lehrer, die das Ding aufgebaut haben und die das weiterhin aufbauen. Und natürlich auch das Kind der Eltern, die von Anfang an hier aktiv mit an der Konzeptentwicklung beteiligt sind. Ja, und dann klebt man natürlich da an diesem Kind und will das großziehen und so weiter und so fort. Und das ist erstmal das Besondere. Für mich das Besondere, dass man also an so einer Neugründung mit teilhaben darf. Ich kann mir als Pädagoge nichts Herausfordernderes vorstellen, als eine Schule zu gründen. Ja. Ja, wann hat man schon mal die Möglichkeit? Wenn ich richtig informiert bin, ist das staatliche Gymnasium 10 das erste Gymnasium seit 20 Jahren in staatlicher Trägerschaft, was neu gegründet wurde. Also das ist eine herausragende Chance. Ja, und dann versuchen wir natürlich auch ein paar Sachen anders zu machen als Schulen. Einige Sachen sind durchdacht und andere Sachen sind eher aus der Not herausgeboren. Wir haben zum Beispiel die Besonderheit der Lernwerkstatt. Wir bieten also jeden Tag oder dreimal in der Woche für alle Schüler diese Lernwerkstatt an, wo sie nach dem Unterricht noch an Lerninhalten arbeiten können. Sie können sich aus einem Aufgabenpool Aufgaben heraussuchen und an denen arbeiten. Und wir stellen unterschiedliche Lehrer zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung, um die Kinder individuell hier zu betreuen. Diese Idee der Lernwerkstatt ist auch erst gewachsen. Erst war es eine Hausaufgabenbetreuung. Und dann haben sich die Eltern aber sukzessive gewünscht, dass diese Hausaufgabenbetreuung nicht nur so aussieht, die Kinder hocken in einem Raum und ein Lehrer macht eine Aufsicht dabei, sondern die Eltern haben sich gewünscht, dass also Fachpersonal vorhanden ist, um den Kindern also bei Aufgabenstellungen wirklich gezielt zu helfen. Und aufgrund der guten personellen Situation, der personellen Ressourcen, die wir an unserer Schule zur Verfügung hatten, konnten wir das jetzt auch dieses Jahr umsetzen. Ja. Eine weitere Besonderheit ist auch den Umgang mit den Hausaufgaben. Ja, wir machen also dieses Jahr diesen Modellversuch, keine Hausaufgaben im herkömmlichen Sinne mehr aufzugeben. Wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut oder ja, Island, dann stellt man ja fest, dass dort die Bildungsabschlüsse bzw. die Ergebnisse der Bildung ziemlich gut sind im Vergleich zu Deutschland, besser sind, obwohl die Schüler weniger Unterricht haben, obwohl sie keine Hausaufgaben haben. Und das sollte uns zu denken geben. Ja? Kinder und Jugendliche sollen auch Kinder und Jugendliche bleiben in meinen Augen und sie sind sehr lange in der Schule und von der Seite her kann man den Kindern Freiraum schaffen, wenn man sagt, man macht keine Hausaufgaben. Ja. Zum Zweiten muss man auch hinterfragen, ob Hausaufgaben in dem normalen, also normale Hausaufgaben überhaupt einen Sinn ergeben. Ja, die guten Schüler machen es mit links und die schlechten Schüler, die quälen sich da einen ab, vergeuden ihre Zeit daran, sind gefrustet, haben keinen Spaß mehr und gehen dann auch gefrustet in die Schule und das ist eine schlechte Basis. Ja.
Ich würde gleich mal nachfragen, bevor wir vielleicht noch zum Thema Ganztagsschule kommen. Das ist mir relativ wichtig. Aber jetzt zu diesem Modell, wenn Sie sagen, das ist ein Modellversuch, wir versuchen das dieses Jahr mal keine Hausaufgaben. Mhm. Es gibt da gute Vorbilder, Skandinavien und so, das ist alles einleuchtend. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzt dann Herr Leube und vielleicht noch zwei Kollegen der Steuergruppe, falls die so bei Ihnen so heißt, sitzen da und sagen, ab nächstes Jahr, ich habe jetzt gelesen, das ist gut so und wir machen das ab nächstes Jahr. Oder ist das eine Konsensentscheidung mit Eltern oder ist da das Schulamt mit eingebunden? Wie läuft das?
Also diese Entscheidung haben wir gemeinsam, alle gemeinsam getroffen. Das heißt also Lehrer, Eltern, Schüler. Mhm. Natürlich sind die Ideen dieses Konzeptes erstmal aus dem Kollegium heraus entstanden. Wir haben also überlegt, was können wir machen? Eigentlich wollten wir eine tägliche Freiarbeitsphase einführen. Das wollten wir letztes Jahr schon machen. Das heißt also eine Unterrichtsstunde pro Tag wirklich dafür verwenden, um da Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. Das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt. Ja, war nicht so gut vorbereitet, wie wir uns das vorgestellt haben. Und in der Perspektive Schuljahr 17/18, wo wir uns jetzt befinden, wussten wir werden relativ viel Personal bekommen. Und da lebte das irgendwie wieder auf. Und dann kam, wie gesagt, der Wunsch von den Eltern, diese Hausaufgabenbetreuung sozusagen durch weiteres Personal zu unterstützen. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das übereinbringen? Ja, und dann kam dann also, das Ergebnis davon war, dass wir gesagt haben, okay, wir bauen diese Hausaufgabenbetreuung, die damals auch schon Lernwerkstatt hieß, aus, machen sie teilweise verpflichtend, dass die Schüler also mindestens einmal in der Woche daran teilnehmen müssen und stellen also mehr Personal dafür zur Verfügung. Und das war die Idee und mit dieser Idee sind wir in die Schulkonferenz gegangen, wo ich selber als Schulleiter kein Stimmrecht habe und die Eltern, Schüler und Lehrer jeweils mit gleichem Stimmenanteil enthalten sind und alle haben sich einheitlich dafür ausgesprochen, dass wir dieses Modell probieren wollen. Gleichzeitig haben wir über die Hausaufgaben gesprochen, ja, ob wir die versuchen abzuschaffen. Und wenn wir über Hausaufgaben abschaffen sprechen, meine ich nicht, dass der Unterricht nicht vor- und nachbereitet werden muss, sondern reine Hausaufgaben sind nach dem Motto, mach mal zu Hause Aufgabe 1a bis z in Mathematik, ja. Obwohl wir keine Hausaufgaben haben, müssen die Schüler selbstverständlich noch lernen. Vokabeln lernen, für den Unterricht lernen oder was auch immer. Das fällt nicht weg. Ja. Und von der Seite haben wir gar nicht so viel verändert. Ja. Aber es war ein gemeinschaftlicher Konsens. Wir haben das also nicht über das Schulamt entscheiden lassen oder auch nicht über die Köpfe der Schüler und der Eltern hinweg. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir sozusagen gemeinsam das entwickeln und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Wenn Sie das jetzt sagen, wir gucken gemeinsam, was funktioniert und was nicht, heißt das in der Konsequenz ja, das ist ein dynamisches System.
Genau.
Das ist kein statisches Konzept, was man jetzt irgendwie 20 Jahre durchzieht, sondern Sie sind zu Veränderungen bereit und die sind auch notwendig.
Ja, also wir kleben nicht dogmatisch an irgendwelchen Theorien. Nur weil wir die toll ausgearbeitet haben und, weiß ich nicht, ein 200-Seiten-Pamphlet dazu geschrieben haben. Wir gucken, was für unsere Zielgruppe wohl gut ist, testen das aus und wenn es nicht funktioniert, müssen wir es über Bord hauen. Und dazu sind wir auch bereit und neue Ideen dann finden.
Haben Sie ein Beispiel, was Sie schon über Bord gehauen haben in diesen 3,5 Jahren?
Naja, Sie sprachen ja das Ganztagskonzept an. Mhm. Ja, also wir haben ja Überlegungen angestellt, dass wir das Gymnasium mittel- und langfristig zu einer gebundenen Ganztagsschule ausbauen. Das heißt also mit einer Anwesenheitspflicht für alle Schüler bis 16 Uhr, 17 Uhr. Jetzt sind wir jetzt eine teilgebundene Ganztagsschule. Das heißt also, wir haben relativ viele Arbeitsgemeinschaften und andere Nachmittagsangebote an unserer Schule, weil wir relativ viele personelle Ressourcen auch dieses Jahr haben. Aber leider stellen wir fest, dass viele Schüler diese Angebote am Nachmittag gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Also wir haben viele AGs, die nur mit 4 oder 5 Schülern besetzt sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird eine Ganztagsschule überhaupt noch benötigt? Weil so eine Ganztagsschule, die kostet auch viele Ressourcen. kostet Geld und da muss man sich wirklich die Frage stellen, kann man diese Ressourcen nicht auch an andere Stelle, zum Beispiel in die Entwicklung des Schulkonzeptes oder andere Dinge stecken, ja? Und da müssen wir jetzt einfach mal beobachten und mit den Eltern gemeinsam diskutieren, was wir denn eigentlich wollen und was gewünscht ist, denn die Nachmittage von vielen Kindern sind heutzutage sehr, sehr durchgestylt. Ja, Verein hier, Musikschule da und andere Dinge, ganz, ganz viele Dinge, die neben der Schule noch laufen. Und dann ist schlichtweg einfach kein Platz mehr für noch eine AG und noch irgendwas. Und irgendwann wollen die Kinder ja auch einfach mal nur spielen. Das kann ich auch nachvollziehen.
Mhm. Wer gestaltet denn bei Ihnen nachmittags die AGs und Angebote für die Schüler? Machen das die Lehrer oder gibt es bei Ihnen Erzieher an der Schule?
Erzieher an der Schule gibt es nicht, machen fast ausschließlich die Lehrer plus Radio Frei. Ja, der Herr Bartel bietet ja bei uns eine AG an. Dann haben wir auch die Frau Mittmann, unsere also amtierende Elternsprecherin, die bei uns die Schülerzeitung leitet. Wir haben da also mittlerweile kriegen wir immer mehr Leute auch externe, außer Lehrer, die für das Nachmittagsgebot da sind. Wir kooperieren mit dem Musikhaus Gabel, wo man also auch ein Musikinstrument bei uns lernen kann. Also es sind ganz breit gefächert, die Leute, die das machen. Ja. Aber hauptsächlich auch Lehrer, das muss man sagen.
Ja. Und das ist, jetzt frage ich mal aus gewerkschaftlicher Perspektive, das ist dann auch Arbeitszeit der Lehrer?
Ja.
Oder ist das?
Wir können es aus Arbeitszeit der Lehrer speisen.
Aha.
Zurzeit noch. Das war letztes Jahr anders. Mhm. Letztes Jahr waren die personellen Ressourcen sehr eng. Wir hatten trotzdem viele AGs und diese AGs konnten aber nur gehalten werden aus dem Idealismus der Lehrer heraus. Mhm. Wir hatten halt angefangen mit vielen AGs und wir wollten das nicht einschlafen lassen. Eigentlich hätten wir es uns nicht leisten können, diese AGs machen zu können, weil wir einfach an den Grenzen unserer eigenen Belastbarkeit waren. Im Schuljahr 16, 17. Ja. Wir haben es trotzdem gemacht. Das hat aber dazu geführt, dass wir im Schuljahr 16, 17 konzeptuell nicht großartig vorangeschritten sind. Mhm. Ich hatte Ihnen ja gesagt, Einführung dieser Freiarbeitsphase, das hat alles nicht so geklappt, weil wir auch einfach keine Zeit mehr hatten und keine Kraft mehr, da was zu verändern. Das sieht dieses Jahr anders aus. Mhm.
Wir werden nach der nächsten Musik nochmal drauf zurückkommen, weil das interessiert uns natürlich. Personalsituation, Stichwort Lehrermangel. Jetzt haben Sie gesagt, sieht sehr gut aus. Das hört man jetzt auch nicht so oft in dieser Zeit. Genau, das dann nach der nächsten Musik.
Genau, wir bleiben bei Dixieland und spielen den Titel Honeymoon. Thank you.
Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen hier bei Radio Frei. Wir beschäftigen uns heute hauptsächlich, haben uns das als Schwerpunkt gesetzt, mit dem Gymnasium 10 hier in Erfurt. Ein staatliches Gymnasium, was sich auf den Weg gemacht hat, Wege mal anders zu denken, ein anderes Konzept zu fahren. Man setzt das soziale Lernen in den Fokus, hat seine Schülerschaft, seine Lehrerschaft, Elternschaft im Blick bei dieser ganzen Konzeptentwicklung. Wir haben als Gast den Herrn Leube. Herr Leube ist Schulleiter im Gymnasium 10. Sie haben, Herr Leube, vorhin davon gesprochen, dass Sie personell in diesem Schuljahr, also Schuljahr 17, 18, sehr gut ausgestattet sind und deshalb auch bestimmte Wege ausprobieren können für dieses Schuljahr, bestimmte Dinge anbieten können. Woher kommt das? Woher kommt das viele Personal auf einmal?
Ja, das ergab sich einfach in der Planung. Letztes Schuljahr war alles auf Kante genäht. Ja, ich habe alle Stunden unterbekommen mit dem Kollegium, was ich bekommen habe. Und gibt es natürlich keine Rechtfertigung gegenüber dem Schulamt zu sagen, wir brauchen da jetzt noch irgendwie Personal und so weiter und so fort. Das geht ja nicht. So, klar, wenn ich wie in diesem Jahr weiter nach oben rutsche, mehr Klassen sozusagen habe, brauche ich dann auch irgendwann mal noch einen Deutschlehrer, noch einen Englischlehrer, einen Chemielehrer dazu und andere Fächer. Und daraus ergibt sich natürlich auch, dass, weil manchmal findet man auf dem Markt nicht die Kombination, die man eigentlich bräuchte, um das 100% abzudecken. Und dann passiert es natürlich, dass ich zwei Kollegen kriege, obwohl ich nur einen gebraucht hätte in persona, weil es halt nicht die Fächerkombination war, die ich brauchte. Zum Zweiten ist natürlich auch so, dass das Schulamt natürlich auch ein Interesse daran hat, genauso wie das Amt für Bildung hier in Erfurt, dass die Konzeptentwicklung weitergeht und dass das staatliche Gymnasium 10 ein Erfolg wird. Und da steht das staatliche Schulamt Mittelthüringen auch hinter uns und gibt uns Spielräume in den Ressourcen, so dass wir auch in der Konzeptentwicklung weiterkommen können. Mhm. Ja, anders würde das gar nicht gehen.
Ein Punkt, den viele Schulleiter uns nennen, ist, also gerade die so mit eigenen Konzepten sich verändern wollen, ist so der Wunsch danach, sogenannte schulscharfe Einstellungen vornehmen zu können. Das heißt, die Kollegen kann man sich danach aussuchen, stehen sie hinter dem Konzept, haben sie vielleicht in so einer Richtung schon mal gearbeitet. Jetzt haben Sie in einem Vorgespräch gesagt, das war bei Ihnen nicht der Fall. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es Kollegen gibt, die mit dem Konzept gar nichts anfangen können. Aber wäre das nicht auch ein Traum für Sie, dass Sie selber die Kollegen in einem Bewerbungs- und Vorstellungsgespräch auf Herz und Nieren prüfen können, ob das zum geplanten Konzept dieser Schule auch passt?
Natürlich ist das sinnvoll, wenn man mit potenziellen Bewerbern vorher sprechen kann und die dann auch abklopfen kann, ob die zum Gymnasium passen. Und in der Regel habe ich mit vielen potenziellen Bewerbern auch vorher informell gesprochen und die natürlich angeguckt und so weiter und so fort. In der Entscheidung, wenn es keine schulscharfe Ausschreibung ist, sondern einfach eine normale Ausschreibung, kann ich zwar mitreden, aber schlussendlich entscheiden wir gemeinsam, Schulamt, ich und auch der Personalrat, ob wir einen Kollegen einstellen. Nichtsdestotrotz ist einfach, muss man festhalten, dass die Marktlage einfach problematisch ist. Und meistens habe ich nur einen Bewerber sitzen. Mhm. Maximal zwei. Und dann wird die Auswahl schon schwierig. Und da kann ich 10.000 Gespräche vorher geführt haben. Dann nehme ich lieber den Kollegen, den ich vor mir sitzen habe, als gar keinen Kollegen. Ja, und das wird immer schwieriger werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Wenn also der Großteil der älteren Kollegen aus dem Dienst ausscheiden, also alle diejenigen, die sich jetzt, der Durchschnitt ist ja 55, das bedeutet also, es gibt viele Kollegen, die sind älter als 55 und die scheiden jetzt alle aus. Mhm. Und irgendwo müssen die neuen Lehrer herkommen.
Außerhalb der Geschichte- und Sozialkundelehrer, die wir schon genannt haben.
Ja, richtig. Geschichte, Sozialkunde wird immer genannt, überall, die gibt's irgendwie zuhauf. Ich weiß auch nicht, müssen irgendwo wachsen.
Ich kann mich ja mal outen, ich bin auch einer. Ich weiß auch, dass es da viele gibt. Genau, also Thema, wenn Sie jetzt sagen, also aufgrund dieses Aufwuchses und der besonderen Problematik, Fachlehrer zu bekommen und dann bekommt man halt zum Beispiel den Chemielehrer, der nur wenige Stunden gebraucht wird, aber natürlich mit einer vollen Stelle dort eingesetzt wird und dann kann er eben, und das ist die Stärke im Moment zumindest, Ihres Gymnasiums oder Ihrer Schule, dass diese vielfältigen Nachmittagsangebote eben abgedeckt genau. werden können zum Beispiel. Das heißt, diese ganze Diskussion Lehrermangel, jetzt haben Sie aber gesagt, okay, in einzelnen Fächern sitzt nur ein Bewerber vor mir. Das kommt bei Ihnen auch an, aber ja. in der Summe des Personals ist es noch nicht angekommen. Da ist es abgedeckt bis übererfüllt im Moment.
Ja.
Also die reine Unterrichtsabdeckung meine ich jetzt.
Bei uns.
Bei Ihnen.
Bei uns, ja. Das hat natürlich aber auch was damit zu tun, dass man ja auch von Seiten des Schulamtes erstmal auf uns guckt, ja. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man uns bevorteilen will. Mhm. Aber wir sind nun mal klein und wenn da ein Lehrer fehlt, dann hat das viel größere Auswirkungen als an einem Albert-Schweitzer-Gymnasium oder an einem Heinrich-Hertz-Gymnasium, wo viel, viel mehr Kollegen sind. Und wenn da einfach nicht besetzt wird, dann kann man schon irgendwo ein bisschen mehr schieben als bei uns. Mhm. Bei uns ist Schieben schlichtweg nicht möglich. Wenn ich keine Chemielehrerin gekriegt hätte, dann hätten wir keine Chemie abdecken können. So einfach ist das. Da kann man auch nicht sagen, wir kürzen da eine Stunde oder was auch immer, wie das bei anderen Schulen dann der Regelfall ist, dass man sagt, okay, ich kann es nicht abdecken, also kürze ich. Aber sie haben zumindest ein bisschen Unterricht, das würde ja bei uns flach fallen. Mhm. Ne? Und deswegen ist es also in der Natur der Sache, wenn man was Neues aufbaut, dass man da auch erstmal investieren muss, von allen Seiten. Ne? Und da natürlich auch als erstes hingucken muss. Aber das wird sich dann irgendwann normalisieren. Spätestens in 5 Jahren, wenn wir voll ausgewachsen sind, werden wir genau mit denselben Problemen konfrontiert werden, die die anderen Gymnasien oder insgesamt die Schulen in Thüringen haben. Mhm.
Sie haben vorhin angesprochen, wie der Altersdurchschnitt so in den anderen weiterführenden Schulen, und nicht nur da, sondern auch in den Grundschulen zum Teil im Moment aussieht. 55, da haben Sie erwähnt. Wie ist denn bei Ihnen das Kollegium altersmäßig zusammengesetzt?
Also ich habe jetzt das Durchschnittsalter nicht errechnet, aber wir sind ein bunt gemischter Haufen. Das heißt also, wir haben ältere Kollegen, ja, es gibt Kollegen, die sind im mittleren Alter, also ich selber bin ja 36, wir haben auch Kollegen, die sind um die 30 oder in den 20ern noch, ja, also wir haben alles bunt mit dabei. Wichtig ist aber, oder mir auch nochmal, möchte ich auch nochmal betonen, dass alle Kollegen bei uns sehr engagiert sind, egal wie alt. Also Engagement hängt nach meinem Erachten nicht unbedingt am Alter. Ja.
Sondern woran?
Ja, ob man für seinen Beruf noch brennt. Ja, mein Vater hat immer gesagt, du Andi, das Lehrerdasein, das ist kein Job. Es ist ein Beruf und Beruf heißt Berufung. Man muss das schon wollen. Und wenn man das nicht will, dann wird man krank und macht seinen Job auch schlecht. Na? Und wir haben Kollegen, die wollen, glaube ich. Die wollen Lehrer sein. Die wollen das richtig gut machen. Und deswegen brennen die dafür, egal wie alt die sind.
Mhm. Ja? Wobei es ein Erklärungsansatz ja sein könnte, was Sie vorhin schon selber nannten. Es ist ein dynamisches Konzept.
Ja.
Ich habe, die Schule ist neu. Ich habe Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten auch auf konzeptioneller Basis oder Ebene.
Ja.
Ich komme nicht in eine Schule rein, die seit 30 Jahren den gleichen Unterricht macht, ja. und ich bin dort nur das Rädchen, was funktionieren muss. So, das könnte ja auch eine große Motivation sein.
Ja, das. Und man hat aber auch eine extrinsische Motivation, sondern nämlich an der Stelle, dass man sagen muss, alle Kollegen, die zu uns kommen, die müssen das leisten. Die haben eine Pflicht dazu, da mitzumachen. Ganz einfach aus dem Grunde, weil sonst unsere Schule runtergeht. Hm. Wir müssen ja alle, wir mussten und müssen immer weiter alle Strukturen neu schaffen. Es gab ja nichts. Es gibt kein Konzept. Uns hat niemand gesagt, wie Schule funktioniert, wie das gemacht wird. Ja, das müssen wir alles neu und selbst erfinden. Wir kriegen Hilfe von außerhalb und ich bespreche mich mit Schulleitern, die unterstützen mich, wo sie nur können, mit Rat und Tat. Das meine ich nicht, aber diese Konzeptentwicklung, ja, wenn wir nur Dienst nach Vorschrift machen, kommen wir nicht weiter. Da bleiben wir stehen an der Stelle und wir können nicht stehen bleiben, weil wir definitiv noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Mhm. Und deswegen ist jeder dazu gezwungen, in gewisser Weise mitzumachen, also auch extrinsisch zu motivieren, weil sonst geht auch so ein Kollege bei uns unter, das muss man wirklich sagen. Man kann also nicht zu uns kommen und einfach ja hingehen, seinen Unterricht machen und wieder gehen. Das funktioniert nicht, obwohl es bequem wäre.
Ja. Na? Nach der nächsten Musik. Wir gönnen uns noch eine kleine musikalische Pause. Dann werden wir abschließend mit Andreas Leupe, dem Schulleiter Gymnasium 10, nochmal darüber reden, warum heißt das eigentlich Nummer 10? Alle anderen Gymnasien haben so schöne Namen. Dieses noch nicht wahrscheinlich. Das hängt wiederum vermutlich zusammen mit einem geplanten Umzug. Auch darüber werden wir sprechen nach der nächsten Pause.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Wir haben heute das Thema Gymnasium 10, eins der staatlichen Gymnasien hier in Erfurt. Und darüber sprechen wir mit dem Schulleiter Herr Leupe. Wir haben schon verschiedene Bereiche abgearbeitet, aber auf eine spannende Art und Weise abgearbeitet, nämlich indem wir uns das Schulkonzept näher angeguckt haben, die Lehrerschaft näher angeguckt haben. Was heißt das eigentlich, Arbeiten am Gymnasium 10? Welche Rechte, aber auch welche Pflichten erwachsen daraus? Und Michael, du wolltest noch was ganz Spezielles ansprechen, nämlich zum einen die Frage, warum hat das Gymnasium keinen Namen und warum befindet sich es an dem Ort, an dem es jetzt gerade ist? Denn ja, genau. Da gehört es eigentlich nicht hin.
Die erste Frage ist vielleicht viel leichter zu beantworten. Alle Gymnasien haben ja meistens irgendeinen Personennamen, Heinrich Hertz, Königin Luise und so weiter. Dieses Gymnasium ist ja ein wiedergegründetes, muss man dazu sagen. Das ist ja mal geschlossen worden vor 10, 12 Jahren, glaube ich zumindest. Ich weiß gar nicht, ob es damals einen Namen hatte, aber jetzt ist es wieder gegründet mit dem schönen Titel Gymnasium Nummer 10. Wenn man aber durchzählt, kommt man gar nicht auf andere 9 Gymnasien, zumindest keine staatlichen. Warum heißt das Gymnasium so?
Na, die 10. Bildungseinrichtung, die den Gymnasialabschluss anbietet oder beziehungsweise das Abitur anbietet, ja, also so eine Verwaltungsnummer. Ich glaube, IGS und Sportgymnasium zählen da auch mit dazu und deswegen ist es die Nummer 10. Also wie genau, warum das jetzt zustande kommt, die Stadtverwaltung Erfurt neigt wohl dazu, alle Schulen halt durchzunummerieren. Macht keine andere Stadt, macht halt Erfurt. Ja, und unter den Schulleitern spricht man dann auch immer nicht vom Heinrich-Hertz-Gymnasium oder vom Heinrich-Mann-Gymnasium, sondern spricht man vom Gymnasium 4, vom Gymnasium 3 oder was auch immer. Also irgendwie hat sich das eingebürgert. Unser Schulamtsleiter findet das dann auch immer befremdlich, wenn die Erfurter immer diese Nummern verwenden. Ja, und da sind wir jetzt in dem Reigen halt auch mit drin, Gymnasium 10. Haben halt noch keinen Namen. Wir hätten uns durchaus schon Namen geben können, aber wir haben gemeinsam entschieden, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir größer geworden sind, um dann einen Prozess mit den Eltern und der Schülerschaft anzustoßen, wo ein gemeinsamer Name gefunden wird, der zu uns passt.
Und das hat aber nichts mit dem kommenden Umzug zu tun. Man muss ja sagen, das Gymnasium Nummer 10 ist, ach so, das haben wir vielleicht den Hörern noch gar nicht verraten, das ist im Südosten der Stadt, Herrenberg. Die eigentliche Lage ist Blücherstraße, Straßenbahnhaltestelle Blücherstraße, dann links sozusagen links rein, wenn man stadtauswärts guckt. Und aber übergangsweise sind sie noch weiter oben in der Nähe vom alten Mälchendorf.
Ja, also wir befinden uns zurzeit in der Hermann-Brill-Straße 131 im Nebengebäude der Gemeinschaftsschule 4. Die also dort am Herrenberg eröffnet wurde. Früher war das ja die Willy-Brandt-Regelschule, heißt ja jetzt Gemeinschaftsschule am kleinen Herrenberg. Und da befinden wir uns seit 2,5 Jahren in diesem Gebäude und ziehen dann etwas weiter runter in die Scharnhorststraße Nummer 43, wo das Gebäude also jetzt hergerichtet wird.
Das war das ursprüngliche Gebäude, wo dieses Gymnasium mal drinne war?
Oder? Das weiß ich gar nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass das wohl das Gutenberg-Gymnasium, als damals dieser schlimme Anschlag dort war, als das Gutenberg-Gymnasium saniert wurde, dort eingezogen war, übergangsmäßig. Dann wurde das ab 2015 auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt, wo aber die Pläne der Sanierung schon vorlagen. Was da genau vorher drin war, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ob das jetzt dieses Buchenberg-Gymnasium, was es vorher wohl gab, war oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin leider kein Erfurter, da weiß ich das nicht. Genau.
Und wie weit sind die Sanierungsarbeiten fortgeschritten? Also wenn jetzt unsere Hörer überlegen, wäre das was, dieses Gymnasium für mein Kind, melde ich mein Kind für das Schuljahr 18, 19 an, aber wo denn nun genau?
Ja, also festgezurrt ist jetzt der 12. Februar 2018 als Beginn im neuen Gebäude. Das heißt also, nach den Winterferien müssen wir umgezogen sein. Und da gibt es eigentlich jetzt auch gar keine andere Perspektive mehr. Eigentlich sollte schon jetzt zum Sommer sollte der Betrieb im neuen Gebäude beginnen. Das Jahr davor sollte es auch schon dort beginnen. Und es kam immer zu Bauverzögerungen. Natürlich auch wieder aufgrund der Marktlage. Ganz, ganz schwierig, gute Baufirmen zu kriegen. Und alles verschiebt sich an der Stelle da. Es ist noch viel zu tun im neuen Gebäude. Ich war heute aktuell da, habe mir das angeguckt, wie es also drin aussieht. In einigen Bereichen ist der Fußboden schon gelegt. Das heißt, also es kann langsam angefangen werden, die Ausstattung reinzustellen. Aber in einigen Bereichen ist noch viel zu tun. Und es ist noch viel Arbeit, bis wir das wirklich beziehen können. Aber wir haben den 12. jetzt festgezurrt. Wir kommen nicht dran vorbei.
Anfang nächsten Jahres machen die weiterführenden Schulen ja turnusgemäß immer ihre Tage der offenen Tür zum Reinstuppern. Ja. Wo findet man sie? Da haben sie schon...
Im neuen Gebäude am 24.02. wird unser Tag der offenen Tür stattfinden und da wollen wir dann auch die Einweihungsfeier für unser neues Gebäude vornehmen. Von der Seite her müssen wir umziehen. Also Einweihungsfeier macht keinen Sinn am alten Standort.
Jetzt sind Sie Der Übergangsstandort Hermann-Brill-Straße ist ein DDR-Plattenbau.
Ja.
Dieses Schulgebäude Scharnhorststraße ist ein DDR-Plattenbau. Ja. Jetzt ist das frisch saniert.
Ja.
Sind das einfach nur die alten Räume? Ist da an Querschnitten nicht gearbeitet worden und die sind einfach nur saniert, also gemalert, neue Elektrik drin? Oder ist dort vom Konzept her, wie man Schule denkt, ist da irgendwas anders gestaltet worden?
Na, also von den Räumlichkeiten hatte man nicht viel Spielraum. Das heißt, also Wände hat man nicht verändert. Auch aufgrund der Statik des Gebäudes kann man da ganz, ganz wenig verändern. Das heißt also, von der reinen Raumaufteilung werden Sie keinen großen Unterschied zu dem jetzigen Gebäude feststellen. Aber nichtsdestotrotz hatten wir als Schule während des gesamten Bauprozesses die Möglichkeit, unsere Ideen dort einzubringen. Mhm. Das heißt also, unser Kollegium hat sich zum Beispiel entschieden, wir brauchen nicht so ein großes Lehrerzimmer und wollen lieber unser großes Lehrerzimmer opfern, um einen Hörsaal zu etablieren, einzubauen. Das Heinrich-Hertz-Gymnasium hat so einen Hörsaal und sowas wollten wir in unserer Schule auch haben. Und das wird dann jetzt kommen.
Ja. Ein Hörsaal wie an der Uni, muss man.
Ähnlich wie in der Uni, mhm, mit so Traversen, wo man auf unterschiedlichen Ebenen sitzt, dass man also hier auch dann in der Oberstufe oder vielleicht auch mit Neunern oder Zehnern auch schon Unterricht in Vorlesungscharakter machen kann, um mhm, sie auf die universitäre Ausbildung vorzubereiten. Oder wir hatten Mitspracherecht bei der Ausgestaltung der Fachkabinette. Das heißt also, wie sehen die Fachkabinette aus? Welche Fachkabinette kommen überhaupt rein? Und wir wollen ja, also das war die ursprüngliche Planung, dass unser Gymnasium in den Bereich Wirtschaft und Technik sozusagen sich profiliert. Und da sind wir ein bisschen dran und dazu braucht man natürlich auch bestimmte Voraussetzungen. Das heißt also, wir haben in gewisser Weise eine kleine Werkstatt unten eingerichtet oder wird eingerichtet. Wir haben sehr viel Platz für Möglichkeiten im Bereich der Kunst, was ja sehr viel auch mit Handwerk beziehungsweise auch mit Technik zu tun hat. Mhm. Wir werden zwei Medienkabinette haben, wo man also auch der Digitalisierung Rechnung tragen kann. Also da konnten wir schon viel mitreden an der Stelle.
Ja, aber, ne? Aus gewerkschaftlicher Sicht, das fand ich interessant, dass die Kollegen auf ein großes Lehrerzimmer verzichten zugunsten des Hörsaals. Ja. Da kommt bei mir sofort die Frage auf, eine Forderung, die wir schon lange im Auftrag unserer Mitglieder ans Ministerium richten, richtet doch Arbeitsplätze bitte ein für Lehrer. Gerade wenn, wir hatten vorhin über den Ganztag gesprochen, auch wenn es jetzt vielleicht eher eine teilgebundene Variante wird, haben die Lehrer denn in diesem neuen Schulgebäude jeder einen eigenen Arbeitsplatz mit Computer und Internetanschluss und irgendwie einer Möglichkeit, eigene Materialien abzulegen?
Also nach dem Umzug definitiv, weil wir ja noch relativ wenig Kollegen sind. Mhm. Und damit einfach noch genug Platz ist. Es gibt ja auch viele kleine Räume, die also für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden können. Und da kann noch am Anfang jeder Kollege seinen Platz finden. Wenn wir aber hochgewachsen sein werden, dann werden wir auch an der Stelle ein Platzproblem bekommen. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, dass jeder Kollege einen eigenen Arbeitsplatz in unserer Schule bekommt. Außer wir kürzen natürlich irgendwo einen Unterrichtsraum weg. Und das wird aber nicht funktionieren, falls es eine Veränderung im Schulnetzplan gibt und unser Gymnasium doch dreizügig durchgängig sein soll, dann wird's eng. Mhm. Und dann können wir keinen Raum kürzen für irgendwelche Lehrer in Anführungszeichen verwenden. Da muss jeder Raum für den Schüler benutzt werden sein. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Viele Privatschulen, Stellen haben die Möglichkeit, dass jeder Kollege seinen eigenen Arbeitsplatz hat und das macht auch durchaus Sinn, wie ich finde.
Ja, nur so kann man ja auch die Lehrer in einem tatsächlichen, also in einer gebundenen Form von Ganztag auch dazu sinnvollerweise motivieren, den ganzen Tag in der Schule zu sein.
Richtig, dass man auch Arbeit am Schreibtisch nicht
kann.
Zu Hause machen muss, sondern in der Schule machen kann. Ja, aber es ist halt eine Raumfrage, ja. Ne?
Also unseren Hörern sei an der Stelle wärmstens empfohlen, am 24. Februar, wie es vorhin richtig erinnert, sich das Gymnasium 10 anzuschauen, die Räumlichkeiten zu erkunden, mit den Lehrern ins Gespräch zu kommen, Herrn Leube aufzusuchen. Irgendwo wird er an diesem Tag bestimmt im Schulhaus aufzufinden sein. Und vielleicht da anzuknüpfen, was man heute in der Radiosendung über Sie und über Ihr Gymnasium, über Ihre Schülerschaft, Lehrerschaft, Elternschaft erfahren hat. Für mich war das eine sehr aufschlussreiche, spannende Sendung heute.
Für mich auch. Die aktuellen Themen haben wir heute nicht geschafft, aber das war so spannend. Und wir danken auch Herrn Leupe für sein Kommen und seine Auskunftsfreudigkeit. Dankeschön. Das machen wir einfach beim nächsten Mal, die aktuellen Themen.
Ja, genau, das müssen wir dann aber Richard machen lassen, weil wir beide sind beim nächsten Mal gar nicht da. Denn wie in der letzten Radiosendung angekündigt, fahren Michael und ich nach Neuwied und gucken uns dort eine Musterkita an. Das wird dann das Thema der übernächsten Radiosendung bestimmt sein, wo wir davon berichten, was wir dort alles gesehen, erfahren und gelernt haben. Genau. Also von daher, Richard macht am 16. November die nächste Radiosendung. Dann wieder Bildung in Thüringen bei Radio Frei. Wir spielen noch eine letzte Musik, verabschieden uns von unseren Zuhörern und wir bleiben bei Dixieland.